Maranatha, schön, dass ich euch heute mit dem Wort dienen darf. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was gar nicht so einfach ist, wo der Geist der Weissagung uns was sagt. Und ich bin mal gespannt, ob ihr wisst, um welches Thema es geht. Der Geist der Weissagung sagt uns, dass dieses Thema Gottes Volk richtig verstehen soll. Achtung, jeder muss für sich selbst die Erkenntnis von diesem Thema ... gewinnen. Aber jetzt schreibt sie auch, was passiert, wenn du sagst, na gut, ich nehme lieber ein anderes Thema. Achtung, sonst wird es ihm unmöglich sein, in dem für unsere Zeit so wesentlichen Glauben zu bestehen und auch den Platz einzunehmen, den er nach Gottes Willen ausführen sollte. Wer weiß, um welches Thema es geht? Hat jemand vielleicht eine Idee? Okay, dann gebe ich jetzt noch einen kleinen Hinweis, aber dann hoffentlich wissen es alle. Es ist ein Thema, was nur die Adventgemeinde hat. Und nicht, weil sie so toll ist, sondern weil es der Herr ihnen geschenkt hat.
Die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft.
Die Heiligtumslehre und dann kommt natürlich die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. Danke. Das ist das Thema. Natürlich kann ich in 30, 40 Minuten nicht mit euch den Heiligtumsdienst durchgehen, weiß ich selber. Aber ich möchte doch gern gewisse Punkte mit euch anschauen, diese verbleibende Zeit, dass sie uns stärken sollen. Denn Schwester Weid schreibt uns auch noch was, wo man gar nicht glauben kann. Achtung! Satan wird verkehrte Lehren wo bringen? Und jetzt zählt sie auf. Zum Beispiel, dass es kein Heiligtum im Himmel gibt. Du denkst dir, Moment mal, Ellenwein, die Adventgemeinde entstand doch gerade deswegen. Wie kannst du sowas sagen? Sie sagt genau, das wird mal passieren. Und ich war selbst Zeuge in einer Gemeinde. Ich werde natürlich den Namen zum Schutz dieser Gemeinde nicht nennen, die den Prediger höchst angegangen ist, weil er übers Heiligtum geredet hat. Hier in Nürnberg. Nicht, dass ihr denkt, irgendwo in Afrika oder in Turkmenistan, irgendwo, was mich nicht betrifft, hier auf fränkischem Boden. Dann sagt sie, wenn das der Fall ist und kommt, ist das einer der Gründe, die zum Abfall führen werden. Deswegen auch die Predigt heute übers Heiligtum. Ich lade euch ein, wem es möglich ist, mit mir nochmal niederzuknien, um Gott einzuladen, dass er mit seinem Sohn Jesus Christus hier mitten unter uns ist. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute wieder vor dein Angesicht kommen dürfen, dass wir heute Gottes Dienst feiern dürfen. Vater, ich bitte dich, dass wir dich und deinen Sohn Jesus Christus einladen, dass du hier mitten unter uns bist. Halte du alles Störende fern. Mach unsere Herzen bitte auf und helf du, dass ich dir nicht im Weg stehe. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Botschaft geschenkt hast. Nicht, weil wir besser waren wie andere oder toller, sondern weil du es uns gezeigt hast. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, wir wollen gleich anfangen und den Geist der Weissagung überprüfen, ob denn das überhaupt stimmt, dass diese Sonderlehre wirklich so wichtig sei, dass sie sogar so wichtig ist, dass wenn du sie nicht nimmst, du den Glauben nicht bis zum Ende bestehen bleiben lässt. Und dass du auch den Platz Gottes, der für dich und für mich vorgesehen ist, nicht einnehmen wirst. Wir wollen den Text lesen, ob das so stimmt. Hebräer Kapitel 8. Hebräer Kapitel 8 und dort der Vers 1. Sehr, sehr bekannt. Wir wollen ihn trotzdem uns kurz anschauen. Hebräer Kapitel 8 und dort Vers 1. Da sagt Paulus, die Hauptsache aber, was bedeutet Hauptsache?
Das Wichtigste.
Das Wichtigste. In der Mathematik würde man sagen, Hauptsache bedeutet, was nach dem ist gleich rauskommt. Oh, das ist aber jetzt schon gewagt, oder? Wenn Paulus so einen Satz sagt, die Hauptsache aber, bei dem, was wir sagen, ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Steht es bei euch drin? Nein. Steht nicht drin. Wir würden sagen, die Hauptsache ist doch, dass Christus für dich und für mich gestorben ist. Halleluja, oder? Steht aber gar nicht drin. Sondern da heißt es, dass wir einen hohen Priester haben, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in dem Himmel, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Jetzt die Frage, Moment mal, warum ist das die Hauptsache? Für die anderen protestantischen Kirchen ist die Hauptsache, dass Christus für dich und für mich gestorben ist. Wieso ist das hier die Hauptsache? Schon mal nachgedacht, warum? Da muss man einfach nur ins Alte Testament gucken. Was ist passiert, wenn du gesündigt hast? Was hat Gott dann befohlen? Du solltest was bringen? Ein Opfer, nicht irgendein Opfer. Was solltest du bringen?
Ein
Lamm. Und welches Lamm?
Ein unbeflecktes.
Ein unbeflecktes Lamm. Achtung, wir spielen es mal nach. Du hast jetzt dieses Lamm und bringst es zum Priester. Konntest du da einfach das gleich auf den Altar so bringen? Was musste passieren? Vorher. Entschuldige, dass ich jetzt nochmal dieses alte... Aber dass wir es da mal verstehen, wir haben oftmals die Bilder nicht mehr im Kopf. Ich bin da nicht hingegangen und habe das Lamm gerade gekauft, sondern da wurde erst was damit gemacht? Es wurde nach Fehlern gesucht, ob das Lamm irgendwas hat. Vielleicht ist es behindert, vielleicht zieht es nicht gut, vielleicht hat es einen Gehfehler, dann hat der Priester was mit er gemacht? Dich zurückgeschickt. Das war kein Witz, das war kein Spaß. So, jetzt hast du die Prüfung, in Anführungsstrichen, du die Prüfung geschafft. Das Lamm wurde akzeptiert. Jetzt hast du es dem Priester auf dem Altar bzw. Brandopferaltar gegeben. Was ist dann passiert?
Sünde bekennen.
Danke, ganz wichtig, lieber Bruder, ganz wichtig. Du hast die Sünde bekannt. Und du hast dann auf den Glauben hin, dass jemand kommt, der dieses Lamm repräsentieren wird, es dann getötet. Aber jetzt kommt was, was oft vergessen wird. Und deswegen steht hier die Hauptsache. Was musste man jetzt tun? Wir würden jetzt sagen, Halleluja, ist doch geschehen. So wie die Protestanten, oder? Opfer, Tod, Ende. Nein, was ist jetzt das Wichtige? Wie kommt das Blut von dem Brandopferaltar ins Heiligtum? Konntest du das einfach nehmen? Du bist reingegangen?
Das dürfte mir der Priester machen.
Aha. So, und wenn jetzt Jesus für dich und für mich gestorben ist, aber das war's, ja, wer bringt denn dann sein Blut vor den Altar? Ins Heiligtum. Merken wir? Deswegen ist der Tod Jesu natürlich der Anfang. Keine Frage. Jesus sagt, bevor er starb, es ist vollbracht. Er hat das Opfer gebracht, keine Frage. Aber jetzt muss das Blut noch dorthin kommen, wo Gott ist. Und da kommt keiner von uns hin. Also Jesus ist für dich und für mich gestorben und auferstanden und ist jetzt ein Diener am wahren Heiligtum. Nicht mehr auf einen Tempel, auf einen irdischen, sondern im Himmel, wo er sein Blut für dich und für mich geltend macht. Und wenn du beim Tod Jesu stehen bleibst, gibt es kein Blut im Heiligtum. Kommt da gar nicht hin. Was ist jetzt passiert, wenn du aber das nicht mehr geglaubt hast? Komm, wir spielen das mal nach. Du bist jetzt jemand, der sagt, ich will in dem weiterleben, dass ich das Lamm weiter, so wie es mir jahrelang erzählt worden ist, ich möchte weiterhin das Lamm zum Tempel bringen. Ihr könnt es mal lesen, Matthäus 27, damit es extra aufgeschrieben ist. Matthäus 27. Matthäus 27, Vers 51. Damit hat Jesus ganz deutlich gemacht, dass diese Art aufgehört hat. Matthäus 27, Vers 51. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, Achtung, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Jetzt haben natürlich damals die Leute abgelehnt. Die haben gesagt, mag ich nicht. Ich gehe diesen Weg im Glauben nicht weiter. Ich bleibe in dem stehen, wo ich bin. Also ich bringe wieder bei der nächsten Sünde einem irdischen Priester, damit er für mich bei Gott Sühnung schaffen soll. Was ist passiert? War Gottes Gegenwart dann noch im Tempel da? Nein. Es gab keine Versöhnung. Keine Versöhnung. Was passiert noch? Dass du das Opfer Jesu gar nicht in der wirklichen Wahrheit annimmst, weil du ja noch deine eigenen Opfer selber bringst. Also mit anderen Worten, auch das wahre Opfer Jesu wird geschmälert, wenn du noch in diesem in Anführungsstrichen System, obwohl es ja kein System ist, sondern einfach die Vorschrift, die Gott damals gab, um dich Gott zu nahen. Wenn du da weitergeblieben bist, hast du keine Gemeinschaft, kein Segen der Fürbitte und der Vergebung, aber auch nicht den Wert des Opfers anerkannt. Gut. Wir können es im Alten Testament auch nachlesen, Zacharia 6, die Texte sind jetzt nicht ganz so bekannt, wollen wir es nochmal kurz anschauen, ganz kurz, wir werden es aber nur im Einzelnen kurz durchgucken. Zacharia, Kapitel 6, Vers 13 und 14. Wie gesagt, die Texte sind jetzt nicht ganz so bekannt. Da heißt es, ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird, Achtung, jetzt ist ein komisches Wort, es ist in verschiedenen Übersetzungen anders übersetzt, da heißt es entweder höchste Pracht oder herrlich geschmückt sein oder mit Hoheit. Ich weiß nicht, was bei euch drin steht, bei mir steht Hoheit drin. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird Hoheit tragen. Was heißt das? Höchste Pracht, geschmückt. Er wird, also Jesus hier, den Schmuck der schönsten Herrlichkeit haben, die Erlösung des gefallenen Menschengeschlechts. Dann, er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Paulus zitiert dann einen Teil von dem in Epheser 2, 21 und 22. Ihr kennt es mit dem Bauen und sagt, lasst ihr euch auch zu diesem Tempel bauen, gegründet auf Jesus Christus, der natürlich durch sein Opfer und sein Mittlerdienst beides ist. Er ist einmal das Fundament, das Opfer, und durch seinen Mittlerdienst ist er auch was? Der Baumeister dieser Gemeinde. Er ist beides. Gut, also das Heiligtum ist das Zentrum des Dienstes Christi für uns Menschen. Es hat den Sinn, dass die Sünde von dir weggenommen wird. Im Alten Testament sollte die Sünde ins Heiligtum gebracht werden, also weg von dir. Jetzt im Heiligtum im Himmel soll die Sünde von dir weggenommen werden, aber noch im Buch des Lebens erstmal drin bleiben. Aber es ist erstmal von dir weg. Du hast es weg von dir, diese Last. Doch jetzt kommt die nächste Phase. Und da bleiben leider alle Gläubige, Schwester Weid schreibt, auch wir als Adventisten, leider oft stehen. Es ist die nächste Phase, die Gott mit dir und mir gehen möchte. Wir haben auch ein paar Bibelstellen, wir können sie zeithalber nicht alle lesen. Ihr kennt wohl die bekannteste, sie steht in Daniel Kapitel 7. Die wollen wir aufschlagen und dann wollen wir eine noch aufschlagen, die nicht ganz so bekannt ist. Dann würde ich es dann auch dabei belassen. Daniel. Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, und da heißt es ab Vers 11. Daniel Kapitel 7, ab Vers 11. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete, ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Achtung! Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Wir können noch Offenbarung Kapitel 20 noch kurz anschauen. Da steht es vielleicht noch ein bisschen detaillierter drin. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also es gibt eine Zeit, wir wissen auch durch Daniel 9, wann diese Zeit ist, Zeit 1844, das ist aber jetzt nicht unser Thema, wie wir auf das kommen, dass Gott den nächsten, die nächste Phase unserer Erlösung einleitet oder eingeleitet hat, indem dass Jesus ins Allerheiligste ging. Jesus ging ins Allerheiligste, um Gericht zu halten. Gericht um das, was bei dir noch in den Büchern drinsteht. Jetzt wollen wir mal gucken, was denn zur alten Zeit passiert ist, damit wir mal wissen ungefähr, wie es schon mal ausgesehen hat. 3. Mose Kapitel 16, ganz bekannt. 3. Mose 16. Interessant ist, dass 3. Mose 16 ungefähr die Mitte von allen 5 Büchern Mose ist. Und genau da steht der Jom Kippur drin. Zufall? Fragezeichen. Dann wissen wir auch, dass diese ganzen täglichen Versöhnungsopfer alle auf diesen einen Tag hingearbeitet haben. Auf diesen einen Tag hat das Ganze hingearbeitet. Und ich habe mich dann gefragt, Herr, wenn jetzt ich aber 234 Mal im Jahr mit einem Lamm kam, kann ich aber dann wenigstens bei dieser nächsten Phase, hat es was mit mir zu tun? Soll ich jetzt auch irgendwas machen? Weil die Sünde ist ja von mir schon weg, und zwar aufs Heiligtum. Ist jetzt doch eine Sache vom Priester, oder? Geht mich doch eigentlich nichts mehr an. Aber so ist es komischerweise in der 3. Mose 16, Vers 29 bis 31. Da sagt Mose, im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun. Also erstmal nur mal bis hierhin. Also wenn dieser Tag kam, habe ich an dem Tag keine Arbeit zu tun. Aber warum? Vielleicht habe ich viel zu tun, vielleicht brauche ich hier das nötige Geld, vielleicht schaut es bei mir zu Hause gerade unordentlich aus. Nimm irgendeine Begründung, die dir passt. Und warum demütigen? Ich habe doch 230 oder 300 Mal, keine Ahnung, wie oft du im Jahr kamst. Wieso solltest du dich an diesem Tag demütigen? Dann geht's weiter. Es betrifft jetzt nicht nur dich, sondern auch der, der unter deiner Hand ist. Also der, der von dir abhängig ist, der von dir Befehlsgewalt entgegennehmen darf. Wir lesen weiter. Auch der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Achtung von... Welches Wort steht jetzt von? Von all euren Sünden. Werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe solle euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen, eine ewige Ordnung. Jetzt stellen wir uns doch trotzdem mal vor, ganz kurz, jetzt nenne ich einen Punkt, der oft in der Adventgemeinde, ja, die Leute wissen sofort, auf was ich hinaus will. Ja, aber ich will es trotzdem sagen. Jetzt stell dir vor, du hast das Pech und kommst vielleicht aus dem Stamm Naphtali. Der Stamm Naphtali oder ein anderer, der ewig weit weg von dem Heiligtumszelt war. Wenn du vielleicht aus dem Stamm Ruben kamst, der gleich in der Nähe war, vielleicht noch einfach, oder? Jetzt stell dir mal vor, du kommst aus Naphtali oder woanders. Du musst erst mal wohin gehen? Das waren ein paar hundert Meter. Du musstest erst mal zu dem Zelt hin. Jetzt stell dir vor, du sagst mal, das ist mir zu weit heute. Das passt mir heute nicht. Sonne scheint nicht so gut. Hab heute einen schlechten Tag. Mich mit meiner Frau gestritten. Mein Kind war ungehorsam. Nimm irgendeine Begründung. Ich komme heute nicht. Was würde dann passieren? Aus dem Volk ausgestoßen. Können wir uns nur vorstellen, was wir eigentlich dann jetzt, wenn schon damals das für uns nur zum besseren Verständnis gegolten hat, um zu sehen, dass Gott Sieger sein wird im Endkampf, dass Gott deine und meine Sünde wirklich vernichten wird. Aber können wir uns vorstellen, was dann Gott von seiner Gemeinde, von dir erwartet, was du und ich seit 1844 oder anders ausgedrückt, seitdem du das erkannt hast, wie Gott dann eigentlich was von dir wartet? Erwartet Gott dann von dir, dass du sagst, ich bin reich, ich bin satt, ich brauche nichts? Oder erwartet Gott eigentlich, dass du sagst, ich brauche dich jetzt umso mehr? Ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los, egal wohin du gehst. Was ist noch passiert seit 1844 oder besser ausgedrückt, als man erkannt hat, dass Jesus ins Allerheiligste ging? Ihr kennt den Text, Offenbarung 11. Offenbarung 11. Offenbarung 11, Vers 19. Interessant, dass auch dieser Vers mit dem Kapitel 12, Vers 1 genau in der Mitte von der Offenbarung ist. Zufall? Fragezeichen. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Was war denn in der Bundeslade drin? Die zehn Gebote. Also mit anderen Worten, dadurch, dass Gott sich offenbart hat, wurde auch noch mehr Licht gegeben. Also nicht nur, dass Jesus für dich und für mich jetzt die Versöhnung zum Abschluss bringen will, die Sünde aus dem Buch des Lebens entfernen will. Nein, er hat dir jetzt noch eine neue Sichtweise geschenkt. Denn jetzt wurde es sichtbar, dass das Volk Gottes komplett den falschen Tag heiligt. Ich habe mich immer gefragt, Herr, wenn Leute für dich bereit waren, alles stehen zu lassen, weil sie gedacht haben, morgen kommt Jesus wieder, die sich alle in den Armen gelegen waren, da kann es noch was Schöneres für eine Zeit geben. Warum bist du da nicht gekommen? Kannst du noch heiliger sein, wie da, wo die Leute zu dem Zeitpunkt waren? Aber ganz deutlich, Gott will seiner Gemeinde zeigen, dass sie noch ein Werk zu tun hat. Und auch, dass sie selbst unvorbereitet waren. Stell dir vor, du hast für Gott alles gegeben und jetzt erfährst du, dass die zehn Gebote nach wie vor ihre Gültigkeit haben, inklusive des Sabbatgebotes, was du nie befolgt hast. Dass du immer all die Jahre natürlich unbewusst falschen Tag geheiligt hast. Kannst du dir vorstellen, was dann in dir passiert? Wir erfahren dann in Offenbarung 3, Vers 8, ihr kennt es, wo die Leute sagen, nee, die Tür zum Allerheiligsten, die machen wir ganz schnell wieder zu, da will ich gar nicht rein. In die Tür gehe ich nicht rein, weil die Leute gewusst haben, wenn ich da durchgehe, dann bedeutet es, dass Jesus vor der Bundeslade, vor den Geboten Gottes deinen und meinen Charakter prüft. Da geht es nicht mehr nur darum, dass du an die baldige Wiederkunft Jesu glaubst. Es ist wunderbar. Und wir sehen, was das schon alleine für eine Kraft hatte. Ich weiß nicht, ob ihr die Zitate von Schwester Wald kennt über 1844, dass es seit Pfingsten sowas noch gar nicht gab. So eine Erneuerung. So eine Liebe. Also allein nur, weil du glaubst, Jesus kommt morgen, was das für eine Kraft in dir und in mir bewirkt. Aber dazu gehört eben, dass Gott uns auch noch den Sabbat geschenkt hat, der uns auch zur Hilfe dient. Der ist ja für uns Menschen gemacht. Damit, was wir kennen besser, dass er es ist, der uns gemacht hat und uns geheiligt hat. Hesekiel Kapitel 18, ja. Ihr kennt den Text. Dann erkannten sie auch die erste und zweite Engelsbotschaft viel besser. Denn sie erkannten, hoppla, zur Anbetung Gottes gehört auch der richtige Tag natürlich auch dazu. Und zur Anbetung gehört natürlich auch Gehorsam dazu. Dann erkannten sie auch die zweite Engelsbotschaft, die gesagt hat, gefallen, gefallen ist Babylon. Sie dachten immer, die Leute, die halt nicht mitgemacht haben, die Leute, die gesagt haben, ich mache nicht mit, Jesus kommt gar nicht, erzählt nicht so ein Zeug, hört auf, die werden gefallen. Und ja, man hat gesehen, wie die wirklich, die haben nichts von einem geistigen neuen Leben erfahren damals. Die wurden nicht erneuert. Also allein schon dieses eine, wenn du nur dieses eine heute aus der Predigt mitnimmst, was das schon für immense Kraft hat. Aber sie merkten, hoppla, der Fall Babylons ist viel tiefer, wie nur, ob du an die baldige Wiederkunft Jesu glaubst oder nicht, sondern lehnst du die Gebote Jesu ab? Lehnst du das Gericht Gottes im Himmel ab? Das ist noch ein viel größerer, weiterer, tieferer Fall. Und dadurch konnten sie erst die dritte Engelsbotschaft so richtig begreifen, dass Gott einmal eine Prüfung auferlegen wird, dass die ganze Welt einem falschen Tag huldigen wird. Das war vorher gar nicht in ihrem Denken drin, es war gar nicht möglich. Sie hatten ja selbst an diesem Tag geglaubt. Wie willst du was verkündigen, die Leute warnen, wenn du selber magst? Versteht ihr, was ich meine? Das alles hat nur ihren Anfang, weil sie kapiert haben, dass Jesus im Allerheiligsten ist und vor der Lade sein Blut für dich gelten macht. Hätten sie die Lade dort nicht gesehen, hätte es wenig Unterschied gemacht. Hätten sie einfach noch länger warten müssen. Aber jetzt erkannten sie, dass sie die Unveränderlichkeit der Gebote Gottes der Menschheit weitergeben dürfen. Aber dass auch die Gebote Gottes durch Jesus Christus ja auch einen Sinn haben. Jakobus, ihr kennt den Text, wir wollen ihn trotzdem mal aufschlagen. Jakobus Kapitel 2, ihr kennt ihn alle auswendig. Denn durch die Gebote sollst du was werden? Frei werden. Frei. Nicht, oh, jetzt darf ich das nicht, sondern Freiheit bringt es. Jakobus Kapitel 2, Vers 12. Da sagt der Jakobus, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit, Achtung, gerichtet werden. Du bist frei, weil du das Gebot hast in deinem Herzen. Stell dir mal nur einmal vor, die Bundesrepublik Deutschland würde sagen, am 2. Januar heben wir komplett das Gesetz auf, nur für den Tag. Wärst du da frei oder hättest du Angst für alles, was du machst? Also ich muss sagen, ich tät mein Haus zusperren komplett. Ich tät Hausarrest mir selber versperren. Ich hätte Angst, der Leute kommen in mein Haus rein und nehmen irgendwas, weil sie wissen, an dem Tag können sie nicht bestraft werden. Merken wir, was das eigentlich bringt? Das Gebot Gottes bringt dir und mir Freiheit. Das alles sichtbar, weil Jesus jetzt deine und meine Sünde für immer wegstreichen will. Aber jetzt muss man noch mal ganz kurz fragen, hat sowas schon mal gegeben? Weil da haben die Protestanten wirklich recht. Was ist denn das für eine Freiheit oder eine Erlösung, wenn Jesus sagt, ich vergib dir, aber er hat es dann doch am Schluss nicht vergeben? Was ist denn das? Das ist doch der Vorwurf, den uns die Protestanten machen. Und vielleicht auch zu Recht, wenn wir es nicht biblisch erklären können. Gibt es so eine Geschichte schon mal, dass jemand einem was vergeben hat und der hat tralalala gemacht und dann kam der und sagt, so, jetzt nehme ich dir alles. Wer kennt die Geschichte? Ich muss leider von der Zeit schnell gehen, tut mir leid. Matthäus Kapitel 18, aber ich gehe davon aus, dass es ihr gewusst habt. Matthäus 18. Ich kann es jetzt nicht komplett vorlesen, verzeiht mir. Ich will es nur kurz erzählen, ganz kurz in ein paar Sätzen. Ihr könnt es ja selber nachlesen, ist bekannt, ist nichts zu verheimlichen. Matthäus Kapitel 18, Abvers 21 folgende. Da kam ein Knecht und er wurde gerufen vor seinem König. Und der König sagt, du Freundchen, du schuldest mir 10.000 Talente. Die Bibel benutzt extra das Wort 10.000, damit für jeden klar ist, es ist unbezahlbar. Hätte das gleiche Wort stehen können, er hätte es nie zurückzahlen können. Aber die Bibel wollte in dem Bild bleiben, 10.000 Talente. Und er sagt, dein ganzes Hab und Gut, inklusive Frau, Kinder, alles, Gefängnis. Und weil du es mir nie zurückbezahlen kannst, bleibst du dann auch wie lang dort? Ganzes Leben. Jetzt macht dieser Mann aber was. Der Mann weint bitterlich und meint es ernst, obwohl er es eh nie zurückbezahlen kann. Aber er meint es im Herzen ehrlich, geht zu dem König und sagt, gib mir bitte Zeit, ich will es dir zurückbezahlen. Also mit anderen Worten, er erkennt die Schuld an. Er sagt nicht, ey, Moment mal, wo steht denn das, dass ich dir 10.000 schulde? Er sagt, ja, du hast recht, ich kann es dir auch nicht bezahlen. Bitte hab noch Geduld. Und der König kommt jetzt kommt was ganz Komisches. Er sagt nicht, ich warte ab und wir machen jetzt einen Rückzahlungsantrag, sondern er sagt, ich erlasse es. Ich vergebe dir. Doch jetzt passiert was, wo wir denken, hoppla, das geht jetzt dem König eigentlich nichts mehr an, oder? Jetzt geht dieser Mann und sieht seinen Diener, der ihm wie viel schuldig war? Wer weiß es? Also ein Betrag, der relativ schnell zum Zurückbezahlen wäre. Aber er kann es gerade nicht. Er kann es gerade nicht. Und was macht dieser Mann jetzt? Er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und dieser Mann bettelt und sagt, bitte hab Geduld. Hat das eigentlich was mit dem König zu tun, ja oder nein? Er hat eigentlich, laut meinem Verständnis, verzeih mir, wenn ich dir Geld schuld, was geht es dich an, oder? Rein vom Verstand her. Aber jetzt hören wir plötzlich in der Geschichte, ist auch so wunderbar, Achtung, wie kommt diese Geschichte an den König ran? Damit wir plötzlich merken, dass es doch was angeht. Hat es der König gleich durch seine Allwissenheit kapiert? Wie kommt es jetzt zu dem König, die Geschichte?
Die anderen Knechte haben es ihm verraten.
Sehr gut, merken wir. Das geht dem ganzen Verbund was an. Die haben es ihm erzählt. Natürlich wissen wir, dass es der König bestimmt selber wusste, aber so merken wir es, ja? Und die erzählen ihm die Geschichte. Und jetzt lässt der König diesen wieder herkommen und kommt den Vers, den lesen wir. Die Zeit nehmen wir uns. Matthäus Kapitel 18, Vers 32. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, du böser Knecht. Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihnen den, oh, das wollte ich gar nicht jetzt vorlesen. Hast du gedacht, dass es das Wort Folter in der Bibel gibt? Hier steht's. Falls jemand denkt, das Wort gab es nur bei der Gestapo. Kommt hier vor. Den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt.
Es kommt auch dem Vater unser vor. Er vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Also wir merken, der Charakter oben im Allerheiligsten, der wird nur geprüft in dem, dass man sieht, wie bist du jetzt mit deiner Vergebung jetzt umgegangen? Was hast du mit deiner Vergebung gemacht, die du bekommen hast? Ja, Gott hat dir vergeben durch Christus. Ja, aber wie bist du damit umgegangen? Oh, leider gibt es noch andere Kriterien, die im Gericht vorkommen. Matthäus 25, wir schlagen es nicht auf. Ich weiß, wir als Adventgemeinde reden jetzt nicht mehr so drüber, aber es wird auch überprüft, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Was hast du mit deinen Talenten gemacht? Hast du sie für dein Geldbeutel eingesetzt? Oder hast du sie auch fürs Werk Gottes eingesetzt? Wie schnell können wir sagen, ich bin zum Glück, dass ich den Zehnten zahle, Gaben zahle, oder? Aber jetzt geht Matthäus 25 noch weiter. Was wird noch überprüft? Wie bist du Jesus begegnet in Form von Hilfsbedürftigen? Wo Jesus sich in Form eines Hilfsbedürftigen zu dir kam? Die nächste Steigerung, mit welcher Motivation, gehört alles zur Charakterprüfung. Mit welcher Motivation hast du im Werk Gottes gedient? Vielleicht wolltest du nur vorne stehen, vielleicht wolltest du eine Ehrenstellung besitzen. Kann alles möglich sein. Wir wollen den anderen Text über die Phase von Jesus, die er jetzt einen sprechen. Malachi Kapitel 3, bevor wir zum Schluss kommen. Malachi Kapitel 3. Dort die Verse 1 bis 3. Malachi Kapitel 3. Vers 1 bis 3. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Vielleicht habt ihr euch jetzt auch gerade die Frage gefragt, die ich mich gefragt habe. Wenn Gott meinen Charakter durch Christus jetzt prüft, habe ich gar keine Chance. Natürlich war da Selbstsucht überall dabei, wo ich was im Klingelbeutel gegeben habe, dass ich irgendwie besser dastehe vor dir oder vor dir. Natürlich, es ging um mich, ich wollte, ich. Was kann jetzt passieren? Jetzt kommt's. Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen, und er wird sie läutern, wie man Gold und Silber läutet, so dass sie Männer werden, Achtung, die dem Herrn dann Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Boah. Mit anderen Worten, Jesus will, wenn er merkt, dass du auf dem Holzweg bist, dann will er dich läutern. Er wird Dinge in deinem Leben zulassen, nicht um dir zu schaden, nicht um dich zu ärgern, sondern damit er deinen Charakter rein macht. Geschwister, wir nicken immer so leicht, aber das ist gar nicht so einfach. Bist du bereit, dich reinigen zu lassen von Jesus, damit er das Werk aufhören kann, damit er dein Erlösungswerk zum Abschluss bringen kann? Ich habe mir Gedanken gemacht. Ihr kennt die Zitate von Ellen White, wo sie sagt, wenn die Gemeinde damals 1888, 89, ihr kennt die Zitate, damals das Licht angenommen hätte von Jones und Wegener und Christus unsere Gerechtigkeit, dann hätte Jesus den lauten Ruf vollendet und der Herr wäre schon gekommen. Also jetzt die Begründung zu sagen, ist noch nicht so weit. Ja, das stimmt, ist noch nicht so weit. Wir haben noch nicht diese Endprüfung. Aber wenn es 1888 schon so kurz davor war, wir haben jetzt 2024, dann ist doch an der Hand, an wen es lag, oder? Es lag nicht daran, dass das Gericht oben im Himmel so lang braucht, sondern die Gemeinde Gottes braucht so lang. Denn was kann ich denn für meine Reinigung tun? Ein Teil kann ich schon tun. Klar, ich kann mich selbst nicht erlösen, das ist richtig. Ich kann auch für meine Vergebung nichts in Bewegung setzen, dass es durch meine eigene Kraft kommt. Keine Frage, das kann ich nicht. Aber eine Sache kann ich tun. 1. Petrus 1, 22. Das kann jeder tun. Das löscht zwar keine einzige Sünde aus, das ist richtig. Keine einzige. Aber das ist der Punkt, den die Bibel jetzt eigentlich voraussetzt für dich und für mich. Denn Jesus will deine Sünde vernichten. Jetzt erwartet Jesus, dass du dich reinigst. Hoppla, wie geht denn das? Wie kann ich mich selbst reinigen? 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Also mit anderen Worten, der Gehorsam der Wahrheit, die du bis jetzt erkannt hast, nicht, was du morgen erkannt hast, das kannst du heute noch gar nicht machen, sondern was du bis heute erkannt hast, wenn du nach dem Gehorsam bist, und mit deinem Bruder aus reinem Herzen in Liebe Gemeinschaft hast. So reinigst du dich selber, deinen Part. Du kannst deswegen noch keine einzige Sünde ungeschehen machen. Aber Jesus wird dann die Sünde oben ungeschehen machen. Diese Heiligtumslehre zeigt eigentlich den Ausgang des Kampfes an. Er führt bis zum Schluss. Denn Jesus bittet nicht vor Gott als Bittsteller, sondern als Sieger. Als Sieger. Er möchte seine, in Anführungsstrichen, verzeiht mir, Beute in Anspruch nehmen. Er möchte den Sieg, den er über dich und mich schon am Kreuz getan hat, er möchte ihn endlich heimholen. Nicht als bitte, 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 sondern weil es ihm rechtmäßig zusteht. Er wartet nur darauf, dass du bereit bist. Denn die Engel, ganz ehrlich, verzeiht mir, die wollen schon auch wissen, ja, warum darf der Dominik jetzt da auch in das Reich Gottes? Er hat doch so viele Sünden wie der Sankt-Nimmerleins-Tag. Und da wollen die auch antworten. Interessant ist auch, dass Jesus durch diese Heiligtumslehre nicht nur ein Volk hat, was einen Tag bevor Jesus wiederkommt, bereit ist, plötzlich alles aufzugeben, sondern dass Jesus ein Volk hat, das bereit ist, stehen zu bleiben, wenn er gar nicht mehr im Allerheiligsten ist. Wenn sein Mittlerdienst aufgehört hat. Und dass er ein Volk hat, nicht auf Hawaii und Malediven, wo nichts passiert, wo alles schön ist, sondern dass er ein Volk hat, was gerade den Endkampf mit Satan persönlich auskämpft, wo es ums eigene Leben geht. Das ging so am 22. Oktober 44, 21. Oktober 44, 20. Oktober 44 nicht drum. Da ging es nur drum, lache ich dich aus oder nicht, darum ging's. Aber Gott sagt, durch diese Botschaft bist du sogar bereit, wenn es um dein eigenes Leben geht. Merk mir, wie wichtig es für Satan ist, diese Heiligtumsbotschaft so schnell wie möglich aus Gottes Gemeinde zu entfernen, dass du nicht auf dieses Licht guckst. Nicht auf Jesu Mittlerdienst guckst, nicht auf Jesu Sieg guckst, nicht auf Jesus Opfer guckst, dass du erkennst, dass das Opfer so einen Wert hat, dass es Genüge tut dem Gesetz Gottes. Letzter Satz. Wenn jene, die ihre Fehler verheimlichen und entschuldigen, Klammer auf, jetzt kommt was von mir, kommt nicht von ihr, das, was wir gern tun, oder? Wenn ich in der Arbeit bin und plötzlich heißt, da hat jemand einen Fehler gemacht, dann ist doch das Erste, was man denkt, wie komme ich aus der Sache heil raus, oder? Kann ich es dir rüberschieben oder dir? Oder kann ich es dir rüberbringen? Aber es heißt, wenn jene, die ihre Fehler verheimlichen und entschuldigen, doch sehen könnten, wie Satan über sie jubelt. Achtung, jetzt kommt was, was man gar nicht vorstellen kann. Wie er Christus und seine Engel, das macht er, mit ihrem heiligen Wandel verhöhnt. Wenn du das sehen würdest, würden sie ihre Sünden schnellstens bekennen und ablegen. Das ist es. Bekennst du deine Schuld? Tut sie dir wirklich weh? Oder sagst du, ich bin reich, ich bin satt, ich brauche nichts. Danke, ich habe so viel. Die Entscheidung trifft jeder für sich allein. Ich jedenfalls möchte, dass Jesus mein Fall oben im Himmel, meinen Charakter überprüft und mich bitte läutert, damit er für echt befunden werden kann. Das wünsche ich euch und mir, damit wir endlich aufhören, hier uns noch zu treffen, sondern dass Jesus uns heimholt und wir oben den Sabbat halten können. Ich möchte nur ganz kurz mal dran nachdenken. Jetzt stell dir nur für eine Sekunde vor, ich weiß, ich begib jetzt wieder Gebiet, was wieder Spekulation und tralala und jetzt haben wir was, wo wir den Prediger beschimpfen können. Aber stell dir nur mal vor, 1889, diese Aussage, wir standen an den Toren Kanaans. Wer aus und vorbei. Warte mal, wer hätte dann sich Leid erspart? Wann war der Erste Weltkrieg? Wann war der Zweite Weltkrieg? Könnt ihr euch vorstellen, wer dann schuld an diesen Weltkriegen war? Das hätte Gottes Volk vielleicht aufhalten können, wenn 1889, wenn die Aussage von Ellen White richtig ist. Wenn sie uns nicht untergejubelt ist. Und ich glaube, dass sie richtig war. Weil Ellen White sagt eigentlich immer ehrlich, was ist. Und sie sagt, das war die Zeit. Da hat uns Gott eine Botschaft gebracht, dass wir auf Jesus gucken sollen, aber wir gucken immer nur aufs Gesetz. Wir sollen auf Jesus gucken und sagen, bitte helf uns, dass wir durch dieses Gesetz frei sind und nicht Jesus da hinten und ich gucke aufs Gesetz und dann sehe ich, dass ich schlecht bin, aber ich bleibe dann da, ich gehe nicht zu Jesus. Ich konzentriere mich wieder nur da drauf. Geschwister, ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und ja, möge Gott mit euch sein und ja, vergessen wir nie, die Heiligtumsbotschaft hilft uns, unsere Aufgabe zu verstehen, unseren Glauben zu behalten und zu wachsen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater, der du bist im Himmel, hab Dank dafür von ganzem Herzen, dass du uns deinen Sohn Jesus gegeben hast. Danke, dass du ihn uns geschenkt hast. Er ist für uns gestorben und hat die ewige Erlösung erworben. Aber er bittet jetzt im Allerheiligsten für uns. Er möchte unseren Charakter rein und vollkommen machen. Vater, ich bitte dich, Herr, wir sind alle unvollkommen. Und das ist auch der Grund, warum du noch nicht gekommen bist. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du bei uns bist, uns hilfst, einen reinen Charakter vor dir zu haben. Hab Dank, lieber Vater, von ganzem Herzen dafür, dass wir so einen Gott haben, der lieber noch wartet, damit niemand verloren geht. Vater, hab Dank dafür. Bitte helfe uns, dass wir Jesu Christi, Werk im Allerheiligsten, hier auf dieser Erde Hand in Hand zusammenführen, dass wir gehorsam der Wahrheit gegenüber sind, die wir bis jetzt anerkannt haben. Vater, helfe uns dabei, gib uns die Kraft hierfür, denn das können wir sonst nicht. Hab Lob und Dank dafür, sei du bei jedem Einzelnen, der heute hier war. Segne ihn, sei du bei ihm, führe ihn, leite ihn, lass ihn nicht in Ruhe, Herr, sondern geh ihm nach. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.